herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zur Aquarellmalerei, Aquarellmaltechniken und alles, was mit dem Leben als aquarellmalende Person so zusammenhängt. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute geht es um Selbstliebe und Sepia. Selbstliebe. Das ist etwas, was ich gerade wieder sehr im Auge habe. Und ich möchte dir zuerst mal erzählen, warum. Und dann geht es im zweiten Teil um die Farbe Sepia. Mein Mann und ich haben im April ein Haus gekauft und am 5. Mai haben wir den Schlüssel zum Haus bekommen. Und jetzt sind wir seit einigen Wochen dort am Renovieren, damit wir Ende Juni einziehen können. Und das ist so eine Situation, die jetzt ziemlich herausfordernd ist für uns, weil wir nämlich jetzt nicht wochenlang frei machen können. Wir arbeiten also ganz normal im Büro, nehmen unsere Verpflichtung wahr, also ich jetzt im Atelier, mein Mann im Büro. Der Kleine ist da an den Nachmittagen und an den Wochenenden und dann gibt es eben auch das Haus. Und ein Freund hat gerade eben gesagt, euer Haus ist eigentlich wie eine Zwiebel. Es kommen immer noch neue Schichten zutage und die sind immer irgendwie unerwartet. Und ja, wie das halt so ist, wenn man ein Haus nicht kennt und das Haus nicht neu ist, dann macht man allerhand Entdeckungen und es gibt jetzt sehr viele Anforderungen von außen, die so an uns herangetragen werden. An mich als Künstlerin werden auch immer Anforderungen von außen herangetragen und an dich auch. Also als Kinder werden wir damit groß, äußeren Anforderungen zu entsprechen, Autorität anzuerkennen, eine Folge zu leisten. Und als Kinder sind wir dann total stark aufs Außen fokussiert. Und Selbstliebe ist jetzt etwas, was eigentlich dich auf dich selbst und auf dein Inneres konzentriert. Und in so einer Stresssituation, würde ich jetzt meine Situation schon so bezeichnen, ist es ein bisschen schwer, Selbstliebe zu praktizieren, weil ich gar nicht aus mir heraus und so, dass es mir gut geht, agieren kann. Ich muss den äußeren Anforderungen in gewisser Weise entsprechen, weil es ja auch einen Zeitplan gibt und so. Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen und die eigene Persönlichkeit wertzuschätzen. Und das ist jetzt nicht Selbstliebe in einem übersteigerten Sinn, sondern es hat ganz viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Wenn ich versuche, mich selbst auch in dieser schwierigen Lebenssituation zu lieben, dann nehme ich Rücksicht auf mich und auf meine Bedürfnisse. Genau deswegen ist es für mich gerade so wichtig. Ich kann jetzt nämlich mit all diesen äußeren Anforderungen meine eigenen Bedürfnisse vergessen und hintanstellen. Ich kann meine eigenen Schwächen im Umgang mit vielen äußeren Anforderungen und vielen Menschen und ihren merkwürdigen Verhaltensweisen, ich kann diese Schwächen, die ich da mit Sicherheit habe und die jeder hat, auch einfach nicht richtig einordnen. Ich kann mich einfach selbst noch zusätzlich fertig machen. Zu allem, was gerade so los ist, kann ich noch in eine negative Selbstbewertung hineingleiten. Genau deswegen finde ich Selbstliebe jetzt gerade wichtig. Und ich lerne mich jetzt natürlich auch neu kennen. Ich war ja noch nie Baustellenleiterin in gewisser Hinsicht. Und Ich lerne aber auch zu wertschätzen, dass so ein Haus ein kreatives Projekt ist, das mein Mann und ich jetzt zusammen durchführen. Und das finde ich wunderbar. Das ist ein Geschenk. Und wenn du jetzt überlegst, du bist jetzt ja vielleicht nicht gerade Baustellenleiterin, aber wo gibt es vielleicht einen Punkt, wo Selbstliebe für dich auch noch mal reflektiert werden kann? Die sozialen Medien zum Beispiel oder Zeitschriften für Künstler, die irgendwelche Standards propagieren, die dir ständig vor Augen führen, was andere können und was gerade vielleicht in Mode ist. Es gibt ja auch in der Aquarellmalerei Moden. Ich bin gerade abgelenkt, weil hier eine Bachstelze auf der Landstraße läuft. Herrlich, mit kleinen Trippelschritten. Das sind Dinge, die können einen dazu bringen, die eigene Wahrheit aus den Augen zu verlieren. Also früher ging es mir ganz oft so, wenn ich viel Blogs gelesen habe oder eine Weile auf Instagram, also zu viel, dann mir Sachen angeschaut habe, dass ich dann an dem Punkt kam, dass ich meine eigene Arbeit nicht mehr schön fand. Dass ich dachte, oh, die kann das so gut und ich gar nicht. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich diese Stimme, mit der ich jetzt gerade gesprochen habe, wenn ich die höre in Bezug auf meine Bilder, auf meine Aquarelle, dass ich weiß, nein, das ist falsch. So wie ich das mache, ist es genau richtig. Du fängst gerade an, dich zu vergleichen. Du bist gerade nicht bei dir, du bist gerade bei den anderen. Und du schätzt sie höher ein als dich selbst. Und natürlich, wenn ich sage, nein, ich muss mich höher einschätzen als die anderen, dann ist natürlich der Vorwurf der Eitelkeit sofort nahe, dass Selbstliebe was damit zu tun hätte. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um Annahme und Akzeptanz. So bin ich, so male ich jetzt gerade. Klar kann ich ein Ziel vor Augen haben, aber das Ziel sollte dann nicht sein, ich will malen wie, jetzt fällt mir der Name von dem einen russischen Künstler, der so tolle Wolken malen kann, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich könnte mir sagen, ich will so malen wie der. Das ist gar nicht hilfreich. Ich kann doch einfach sagen, ich will besser Wolken malen können. Ich werde mich jetzt mal auf Wolken konzentrieren. Ich werde mal ein bisschen Wolkenstudien betreiben. Könnte ich ja sagen, zum Beispiel. Ist jetzt nicht so gerade meine Baustelle, aber dass ich den Fokus bei mir lasse, dass ich mich unterstütze mit positiven Gesprächen, mit Affirmationen. Du kannst es schon, du kriegst es hin, du findest deinen Weg. Und das ist gerade einfach für mich so ein kleiner Rettungsring in dieser Hochdrucksituation. Und im Zusammenhang damit. Und wo ich jetzt gerade schon so viel auf dem Zettel habe, ist es vielleicht komisch, wenn ich jetzt auch noch sage, ab diese Woche Sonntag möchte ich jeden Tag eine Skizze anfertigen und im Internet zeigen. Denn die International Nature Journaling Week startet am 1. Juni. Das könnte sich ja auch sofort wie Überlastung anhören. Wieso nimmst du dir das denn jetzt noch mit dazu? Aber meine Antwort darauf ist, eben auch aus Selbstliebe heraus. Wenn ich jeden Tag so maximal eine halbe Stunde lang was mit dem Skizzenbuch machen möchte, dann tue ich jeden Tag eine halbe Stunde lang etwas für mich. Und eine halbe Stunde brauche ich vielleicht nicht, um was zu zeichnen. Das geht ganz schön schnell eigentlich. Aber um erstmal runterzukommen, zu wissen, was ich machen möchte, ruhig da zu sitzen und dann ins Skizzenbuch zu arbeiten, nehme ich mir jeden Tag eine halbe Stunde. Es ist ein riesengroßes Geschenk und es ist auf jeden Fall ein Akt der Akzeptanz und Selbstliebe. Und genau dazu möchte ich dich auch einladen. In meiner Facebook-Gruppe Natur im Skizzenbuch, werde ich jeden Tag einen Input geben zu dem Thema des Tages. Es sind natürlich Vorschläge, die ein Organisatorenteam für diese International Nature Journaling Week ausgearbeitet hat. Das ist alles auf Englisch auf der Webseite und das werde ich einfach relativ eins zu eins übernehmen, in die Facebook-Gruppe reinstellen auf Deutsch, ein bisschen Anregung geben. Denn die Themen sind ganz anders als alles, was ich zumindest bisher je vorgeschlagen habe. Der erste Themenvorschlag zum Beispiel für Sonntag ist: Beschreibe das Unbeschreibbare. Und ich sehe da drin eine Einladung, auch mehr Wörter zu benutzen und das nicht nur mit dem Stift als Zeicheninstrument zu tun, sondern vielleicht Spuren aufs Papier zu bringen im Zusammenhang mit Wörtern. Dann gibt es einen Themenvorschlag, der heißt die Natur mit Wörtern erforschen. Glaube ich, oder mit Lyrik. Ich muss noch mal genau nachschauen. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, da mitzumachen. Ich verlinke die Webseite von der International Nature Journaling Week unter dieser Folge. Da ist es auf Englisch. Und ich tue auch noch mal den Link für die Facebook-Gruppe unter diese Folge. Komm einfach dazu. Und dann kriegst du jeden Tag einen kleinen Input und siehst vor allen Dingen auch, was die anderen zum Thema gearbeitet haben. Und dann können wir uns gegenseitig unterstützen und kennenlernen. Ja, und einfach ein bisschen Gemeinschaftsgefühl genießen. Ich sage jetzt noch mal kurz, wo ich hier eigentlich stehe. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher Ort. Ich stehe an einer ganz, ganz kleinen Landstraße, an einer Brachfläche. Auf der Landstraße trippelt immer noch die Bachstelze da vorne. Über die Brachfläche fliegen Schwalben und sammeln Insekten auf. Finde ich sehr schön. Da hinten ist gerade durchs Gebüsch eine Elster gesprungen durch die Wiese. Ich habe schon gedacht, das ist eine Katze. Aber dann ist sie aufgeflogen. Dann habe ich die Elster erkannt. Und auf der Brachfläche steht Bienenweide, Mohn. Und trockener Beifuß vom letzten Jahr, glaube ich. Medesüß wächst hier. Und der Rheinfarn hat schon die Blätter draußen. Das wird ja noch eine Weile dauern. Und es ist gerade ganz ruhig. Also bis auf die Gruppen umherziehender Männer an diesem Feiertag. Und jetzt fliegen da gerade zwei gelbe Vögel. Das ist immer so die Frage, sind das Girlitze? Was wird es wohl sein? Gelbe Vögel über einer Wiese. Ein schöner Ort. Und ich konnte meinen Sohn für den Tag zu Freunden bringen. Der hat jetzt ganz viel Spaß mit denen. Ich werde jetzt zurück zur Baustelle fahren und du kannst jetzt noch einiges Interessantes zu Sepia hören.
Sepia ist ein kühles Braun oder auch ein Schwarzbraun. Und es ist für mich ein Braun, das ich vor einigen Jahren entdeckt habe. Und seitdem ich Sepia in meiner Palette führe, ich habe es dann ziemlich schnell mit reingenommen und es ist permanent jetzt in meinen Farbzusammenstellungen immer drin. Seitdem benutze ich Umbra gebrannt nicht mehr. Also die beiden Farben haben so einen ähnlichen Mischbereich und sehen sich in gewisser Hinsicht auch ähnlich, dass ich Umbra gebrannt dann nicht mehr brauchte. Der Pigmentname Sepia bezieht sich auf die braune Tinte, die verschiedene Tintenfische ausstoßen, um ihre Verfolger im Dunkeln zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wurde ursprünglich eben durch das Trocknen des Sekrets, also der Tinte in den Tintensäcken von diesen Tintenfischen gewonnen. Also man musste diese ganz viele Tintenfische fangen und so hat man dann das natürliche Sepia hergestellt. Und für dieses natürliche Sepia, was wirklich aus Tintenfischen gewonnen wird, gibt es auch in der internationalen Pigmentdatenbank eine Bezeichnung. Das ist das NWR 9. Also das N steht für natürliches Pigment, BR für Brown und dann eben die Nummer 9. Und der einzige Hersteller, der Übersicht über Sepia bei Aquarellfarben, der NWR 9 verwendet, ist Crema Pigmente. Crema Pigmente ist ein deutscher Hersteller von in erster Linie historischen, aber auch synthetischen, nicht historischen Pigmenten für Restauratoren und für spezielle Anwendungen. Aber Crema Pigmente stellt auch Aquarellfarben her und stellt alles her, was man braucht, um aus einem Pigment, das man irgendwo kauft, also bei Crema Pigmente zum Beispiel, um daraus dann eine fertige Aquarellfarbe zu machen. Ich habe mal mit dem stellvertretenden Geschäftsführer von Crema Pigmente ein Interview geführt. Da hat er das alles viel besser erklärt und das verlinke ich in den Shownotes. Also dieses NBR 9, das ist eine von ganz wenigen Möglichkeiten, wie man Sepia heutzutage mit nur einem Pigment herstellt. Das finde ich interessant, sich das mal anzuschauen. Also wir haben da einen natürlichen Farbstoff, der aber vielleicht nicht so lichtecht ist oder der bestimmte Maleigenschaften, die man in eine Künstler-Aquarellfarbe gern hätte, einfach nicht mitbringt. Das geht einfach nicht. Und dann ist er auch nicht so leicht verfügbar. Es ist ja auch teuer und aufwendig, immer diese Tintenfische zu fangen und so. Und warum auch, ne? Lass die Tiere doch leben. Wir suchen uns jetzt einen industriellen Prozess, wo wir die Pigmente herstellen und dann brauchen wir ein Farbrezept, das uns ein gutes Sepia gibt. Und dann gibt es ganz wenig Möglichkeiten, das mit nur einem Pigment zu machen. Ich habe von My Mary Blue noch eine Möglichkeit mit nur einem Pigment und das ist ein gelbes, PY164. Und dann gibt es noch ein paar mit einem braunen oder mit einem schwarzen. Und das bringt mich jetzt gleich auf die häufigste Lösung, wie Sepia zusammengestellt wird. Und zwar aus einem schwarzen und einem braunen Pigment. Warum erzähle ich dir das? Ich finde es interessant, sich diese Pigmentzusammensetzung dann anzuschauen bei Farben, die nicht aus einem Pigment bestehen, sondern aus mehreren, weil man dann möglicherweise seine Palette nochmal verkleinern kann. Weil du dann möglicherweise sagst, ach guck, jetzt redet die Antje da von dem Sepia und sie findet die Farbe super toll, aber Sepia besteht im Prinzip aus dem Pigment von Umbra gebrannt. Und vielleicht einem Schwarz oder einem Blau. Und da brauche ich ja gar kein Sepia, weil ich habe ja Umbra gebrannt. Ich mag das auch total. Und dann nehme ich halt einfach noch ein bisschen Blau oder ein bisschen Schwarz dazu. So, aber jetzt mal der Reihe nach. Sepia besteht tatsächlich meistens aus einem braunen Pigment und einem schwarzen Pigment. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei den braunen Pigmenten ist es so, dass das fast immer Erden sind, also farbige Erden. Zum Beispiel Umbra gebrannt kommt aus Umbrien und ist dann eine farbige Erde, die nochmal ein bisschen geröstet wird. Und während des Röstvorgangs verändert die Erde wirklich ihre Farbe. Ich habe das mal selbst mitgemacht bei einem Workshop bei Crema Pigmente und da haben wir eine. Wir genommen. Ich glaube, wir haben ein Ocker, also ein gelbliches Erdpigment in die Pfanne getan und dann haben wir es geröstet und dann wurde es rötlich. Also dann war es eben Ocker gebrannt. Und Umbra gebrannt ist eben genau dasselbe, ne? Und Umbra gebrannt ist PBR7. Aber PBR7 ist auch das Ausgangspigment für ganz viele andere Erdtöne. Das sind eben die farbigen Erden und je nachdem, wo man sie her hat, sind sie mal ein bisschen rötlicher, manchmal haben sie einen Gelbstich, manchmal sind sie von vornherein braun und dann kann man sie eben brennen und dann verändert sich da was durch diesen chemischen Prozess. Und das Sepia von Daniel Smith und von Sennelier und von Mielo Mission Gold hat dieselbe Farbrezeption, Rezeptur und das ist PBR7, und PBK7. Das ist ein schwarzes Pigment. Also da haben wir quasi Umbra gebrannt oder Sienna gebrannt oder so, dieses PBR7. Und dann haben wir dieses schwarze Pigment dazu. PBK7 ist Lampenschwarz. Und das ist dieser Ruß, der im Prinzip, wenn du eine Kerze verwendest und die nicht gut abbrennt, dieser Ruß, der da entsteht. Das ist ja ein ganz, ganz feines Pigment. Das ist ja gerade immer das Doofe da dran, wenn dieser Ruß bei der Kerze entsteht, den will man ja eigentlich nie haben. Und das ist das schwarze Pigment, das hier dann in Sepia enthalten ist. Also ist das braune Pigment einfach nicht dunkel genug für diesen dunkelbraunen Eindruck, dieses etwas kühlere Dunkelbraun. Also diese Kombination ist recht verbreitet, PBR7 und PBK7. Dann gibt es noch die Möglichkeit, statt PBK7 eben ein anderes Schwarz zu haben, zum Beispiel Elfenbeinschwarz. Und Elfenbeinschwarz ist PBK9. Und das entsteht bei dem Verbrennen von Tierknochen, also zum Beispiel von Elfenbein, wenn dann der Ruß sich absetzt. Und das ist ein ganz schönes Blauschwarz. Also verrückt manchmal, ja, aber wenn man in die Welt der Pigmente so ein bisschen eintaucht, dann gibt es da so tolle Entdeckungen, wie dass nicht jedes Schwarz einfach nur schwarz ist, sondern das eine eben einen Blaustich hat, das ist jetzt Elfenbeinschwarz, und das andere, Lampenschwarz, gilt somit als das dunkelste Schwarz, das es gibt. Und das kann ich mir deswegen ganz gut merken, weil ich mir so eine Rußschicht vorstelle. Und so eine dichte Rußschicht reflektiert ja das Licht nicht zurück. Also die scheint viel mehr Licht noch zusätzlich zu schlucken. Es ist einfach wie so ein tiefes Samtschwarz. Das ist so das dunkelste Schwarz. Ich glaube, Marsschwarz, diese Bezeichnung gibt es auch manchmal, ist im Prinzip auch Lampenschwarz. Also auch dieses Rußschwarz und dann eben Elfenbeinschwarz, eher mit so einem Blaustich. Und das ist das Sepia von Aquarius. In der letzten Folge habe ich ja über die Aquarius-Aquarellfarben von Roman Schmal aus Krakau gesprochen. Und da gibt es eben auch ein Sepia und das ist PBR7 und PBK9. Eine andere interessante Kombination ist die Zusammensetzung ohne ein Braun, aber dafür mit einem Rot. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, bei welchem Hersteller das der Fall ist, aber Lampenschwarz und Eisenoxidrot gemeinsam ergibt auch ein Braun, nämlich Sepia. Es gibt wenigstens einen Hersteller, der das so anbietet. Ich persönlich benutze das Sepia von Lukas Aquarell 1862. Und das besteht aus einem gelben Pigment und dem Lampenschwarz. Und das gelbe Pigment ist ein Eisenoxidgelb, PY42. Naja, und im Prinzip ergeben sich jetzt aus diesen Pigmentzusammensetzungen verschiedene Mischmöglichkeiten, oder? Also wenn ich jetzt mal Muße hätte, könnte ich mich ja hinsetzen und dann suche ich meine Tube Schwarz raus. Ich glaube, ich habe auch, glaube, ich habe Eisenoxidschwarz. Ich weiß gar nicht, ob ich Lampenschwarz habe. Dann könnte ich direkt mal einfach mit Schwarz und Gelb versuchen, auf ein Braun zu kommen. Und dann könnte ich mit Umbra gebrannt. Ich glaube, ich habe tatsächlich kein Umbra gebrannt mehr, aber du könntest es mischen, will ich damit sagen, ne? Also du, das ist ganz interessant, wenn man sich diese Rezepte für die Farben anschaut. So, und bei Sennelier gibt es übrigens ein warmes und ein kaltes Sepia und die Farbrezeptur ist jeweils dasselbe, aber natürlich sind da andere Prozesse dann noch abgelaufen, weil die sehen anders aus. Also eins ist dunkler und kühler und das andere ist halt ein bisschen wärmer. Dann gibt es die Hersteller von Sepia oder die Anbieter von Sepia bei Aquarellfarben, wo tatsächlich drei Pigmente verwendet werden. Und dazu gehört Core von Golden. Da ist das Eisenoxidrot enthalten, Lasurgelb und wiederum das Lampenschwarz, also PR101, PY150 und PBK7. Kleiner Tipp, wenn du mal gucken willst, wie mischt man denn ein kühles, dunkles Braun, dann nimm doch dein Englischrot, Eisenoxidrot und ist das, was in Englischrot enthalten ist. Füge etwas Lasurgelb dazu von Schminke, falls du das per Zufall hast. Und dann kommt noch ein bisschen Lampenschwarz dazu. Das müsste eigentlich auch so in die Richtung gehen. Ach, ich habe mir hier wieder den Hersteller nicht aufgeschrieben. Eine andere Dreierkombination von Pigmenten für Sepia ist eben mit einem Blau. Und zwar mit Taloblau oder Cyan. Also das Pigment ist PB15-1 und da gibt es unglaublich viele Ausprägungen, wie dieses aussieht. So, also da gibt es halt mehrere Entsprechungen. Also da haben wir dieses Blau, dann gibt es in dieser Kombination das Braun und dann noch das Elfenbeinschwarz. Und ich verstehe, nachdem ich mir diese ganzen Farbrezepte jetzt angeschaut habe, das sind ja nicht wirklich Rezepte, weil nicht dabei steht, wie viel wovon und was dann noch gemacht wird, aber diese Zusammenstellung. Nachdem ich mir das jetzt angeschaut habe, verstehe ich jetzt, warum ich Umbra gebrannt nicht mehr brauchte, als ich angefangen habe, Sepia zu verwenden. Und wenn du Umbra gebrannt verwendest und Sepia nicht, dann ist es ja total gut. Du hast bestimmt auch schon den Weg hin zum dunklen Braun gefunden, nämlich indem du zu deinem Umbra gebrannt vielleicht ein Tupfen dunkles Blau dazu nimmst oder vielleicht auch ein bisschen Schwarz oder Neutralfarbe. Das geht ja auch. Sepia ist sehr en vogue, schon seit mehreren Jahrzehnten in der Fotografie sowieso. Es gibt ja auch diese Fotofilter, wo man Fotografien komplett in Sepia-Fotografien verwandeln kann. Und früher gab es ja auch wirklich diese braun getönten Fotografien. Das hat halt immer so ein bisschen so ein Vintage, wie man heute sagt, oder so ein Retro-Look. So kennst du Sepia wahrscheinlich sowieso schon. Dann ist Sepia aber auch eine überaus geeignete Farbe, um Monochrom-Bilder anzulegen, also Tonwertstudien im Prinzip, die dann automatisch auch so ein bisschen in einen Retro-Look bekommen, weil das, glaube ich, so inhärent in dieser Farbe ist. Du kannst monochrome Bilder, also einfach nur so Tonwertbilder, mit vielen verschiedenen Farben anlegen, aber mit Sepia funktioniert so richtig gut, weil nämlich das cremige, ganz dunkle Sepia, also was so sehr wenig Wasser enthält, das ist im Prinzip fast ein Schwarz. Und das ganz, ganz helle, stark verdünnte Sepia ist so ein ganz leichtes Braun. Und als dieses ganz leichte Braun oder auch ein etwas kräftigeres Braun, also in Verdünnung, ist Sepia schon seit Jahrhunderten in der Aquarellmalerei beliebt als Lasurfarbe. Also um zum Beispiel in einem Mittelstadium oder im Endstadium das gesamte Bild nochmal abzutönen oder gesamte Bereiche einfach nochmal aus dem Licht raus in so ein Mittellicht, Halbschatten zu bringen. Sepia ist auch wirklich eine gute Farbe, um Schatten anzumischen, also Abkürzungsschattenfarben dann. Also mit Sepia und einem Blau kriegst du dann halt so eine neutrale Schattenfarbe, so ein Grau. Das geht total gut. Das ist dann aber ein recht kühler Schatten. Also wenn du einen wärmeren Schatten mit einem Erdton anmischen möchtest, würde ich immer Sienna gebrannt nehmen. Ja, und so ist Sepia im Prinzip super, super belastbar in ganz viele Richtungen. Wenn du noch nicht so lange mit Aquarellfarben malst und einen vollen Kasten bekommen hast, als du angefangen hast oder die gekauft hast, dann ist da wahrscheinlich Smaragdgrün drin gewesen. Und Smaragdgrün ist eigentlich ein ungewöhnliches Grün für die Landschaftsmalerei, außer du fängst von Anfang an mit dem Mischen an. Also Smaragdgrün ist eigentlich ein gutes Basisgrün, wenn du eben immer eine andere Farbe noch dazu fügst. So kalt, wie Smaragdgrün ist, ist die Landschaft im Prinzip nie. Und Sepia ist eigentlich eine ganz interessante zusätzliche Farbe, um mit Smaragdgrün einen dunklen, ja, so olivgrünen Ton zu erzeugen. Und du kannst mit Sepia und Gelb tatsächlich auch ein Olivgrün mischen. Ist auch sehr, sehr spannend. Also ich habe ja das von Lukas, wo auch Schwarz enthalten ist. Und mit Schwarz und Gelb kommst du auch häufig in so eine olivgrüne Richtung. Also da lässt sich eine ganze Menge ausprobieren. Und es ist eben sehr vielseitig einsetzbar. Ich verwende Sepia wirklich häufig für kühle, dunkle Schatten, aber eben auch zum Abdunkeln. Und dann wirklich häufig in der Kombination mit Blau. Und ich habe mit anderen Farben Sepia noch nicht so häufig gemischt. Also warum sollte ich Sepia mit Rot mischen, ist mir noch nicht so richtig eingefallen. Aber wenn ich jetzt häufiger Backstein malen würde, würde ich das vielleicht schon mal machen. Also das hat sich mir noch nicht angeboten, aber das heißt ja nicht, dass es nicht gemacht werden kann. Ja, die Verwendung habe ich dir jetzt erklärt und die Geschichte habe ich dir ein bisschen dargelegt. Also es ist ein Traditionsfarbstoff, den es auch schon bei den Römern gegeben hat und der dann einfach so nach und nach auch synthetisch hergestellt wurde. Es ist mein Anspruch ja eigentlich zu Farben auch etwas zu Deckkraft, Farbkraft, ob es jetzt das Papier einfärbt oder nicht, und zur Lichtechtheit zu sagen und schlussendlich auch noch zur Granulation. Aber du kannst dir vorstellen, wenn so eine Farbe wie Sepia in 1001 Varianten vorliegt bei den verschiedenen Herstellern, dann lässt sich das nicht zusammenfassend klären. Also das Sepia, das ich benutze von Lukas, ist eine sehr farbstarke Farbe. Sie ist ja auch sehr dunkel. Und sie ist deckend oder halbdeckend. Also damit ist nicht zu scherzen. Muss man schon in Mischungen, die nicht dunkel sein sollen, ein bisschen aufpassen. Färbt das Papier nicht. Das heißt, wenn die Farbe einmal aufgelegt wurde und ich möchte dann an der Stelle wieder ein Licht erzeugen durch das nachträgliche Entfernen von Aquarellfarbe, dann ist das recht gut möglich. Aber ich kriege dann natürlich nie das Papier weiß raus, ne? Also wenn man sagt, dass es Papier nicht färbt, meint man nicht, dass es so weiß ist wie zuvor, obwohl da mal Farbe drauf gewesen ist, sondern dass es halt relativ hell wird. Und es gibt Farben, bei denen ist das von vornherein sehr schwer, weil die Pigmente sind so, so klein und haben so eine große Farbstärke. Ich denke da jetzt gerade an Taloblau. Da ist das Papier dann eben permanent hellblau. Da kannst du rumrubbeln, wie du willst. Wenn du da noch ein Licht rausholen möchtest, musst du warten, bis es trocken ist und ein Sgraffito machen, also das Messer nehmen. Das Messer, das jede Aquarellmalerin in ihrer Ausrüstung hat. Und die Papieroberfläche abkratzen. Dann kriegst du dein Weiß hin. Ansonsten bleibt es halt hellblau. Das Sepia, das ich benutze von Lukas, ist nicht granulierend. Ich mag es total. Es ist ein schönes, dunkles Braun. Als Alternative eben würde ich immer Umbra gebrannt empfehlen, in Kombination mit all den Farben, die sonst so verwendet werden, um Sepia herzustellen. Oder eben auch Van Dyck Braun. Also Van Dyck Braun ist auch ein kühles, dunkles Braun. Wenn du das da hast, dann bist du auch safe. Dann kannst du alle Farbmischungen, die du mit Sepia herstellen könntest, auch mit Van Dyck Braun erzeugen.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich voll freuen, wenn du den Podcast abonnierst und auch Freunden davon erzählst. Es sind weitere Folgen dieser Art geplant. wo ich eine Farbe und ein wichtiges Thema aus meinem Leben oder für das Leben einer Aquarellmalerin allgemein zusammenbringe. Ja, und wir sehen uns in der Facebook-Gruppe und hören uns in der nächsten Folge. Ich danke dir ganz doll, dass du hier warst. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir viel Spaß mit Pinsel und Stift. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.